Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Mitten auf einer grünen Wiese, etwas außerhalb der Gemeinde Stadel, ganz im Norden des Schweizer Kantons Zürich. Armin Pechstein öffnet einen schweren Stahldeckel.
Wir stehen jetzt hier eigentlich genau auf dem Bohrloch, wo wir jetzt ein Langzeitbeobachtungssystem, LZB, kürzen wir es ab, installiert haben.
Der Hydrogeologe arbeitet für die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz. Seit 1973 sucht sie nach einem geeigneten Standort für ein Endlager, das alle hochradioaktiven Abfälle der Schweizer Atomkraftwerke aufnehmen soll. Und, anders als in Deutschland, hat die NAGRA sich entschieden, der strahlende Müll soll genau hier versenkt werden, in einer 100 Meter dicken Schicht aus sogenanntem Opalinuston, rund einen Kilometer tief unter der grünen Wiese und nur 2 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.
Endlagersuche. Wohin mit dem Atommüll? Ein Feature von Dirk Asendorf.
Auch die inzwischen stillgelegten deutschen Atomkraftwerke hinterlassen sehr viel Müll. Darunter 1750 Castor-Behälter, jeder einzelne von ihnen beladen mit abgebrannten Brennelementen, deren Radioaktivität dem entspricht, was bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl freigesetzt wurde. Wie in der Schweiz läuft auch die deutsche Endlagersuche schon seit 1973. Doch mit der Entscheidung für einen Standort rechnet die Bundesregierung nicht vor 2050. Danach werden Genehmigung und Bau weitere Jahrzehnte dauern. Die Folge: Der gefährliche Abfall muss noch über das Ende dieses Jahrhunderts dort bleiben, wo er derzeit ist. In besseren Lagerhallen, meist direkt neben den stillgelegten Atomkraftwerken.
Wir werden ein richtig gutes Endlager finden und bauen, da bin ich überzeugt. Aber im Hinblick auf die Zwischenlager, die ja umso länger die Kastoren beherbergen müssen, aus der Sicht ist es auch ein Sicherheitsrisiko, wenn es zu lange dauert.
Sagt Iris Grafunder. Die Strahlenschutzingenieurin leitet seit 2024 die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, und ist damit Chefin der rund 200 Geologen, die nicht nur nach einem geeigneten, sondern nach dem bestmöglichen Standort für ein deutsches Endlager suchen. So verlangt es ein Gesetz, das Bundestag und Bundesrat 2017 mit sehr großer Mehrheit beschlossen haben. Derzeit werten die Geologen alle verfügbaren Daten aus, um die Flächen zu markieren, die als Standort ungeeignet sind. Aktueller Zwischenstand: Etwa die Hälfte der Landesfläche kommt nicht in Frage.
Also dieses Jahr werden wir mehr reduzieren, sodass wir uns zunehmend dieser Zielgeraden nähern, um bis 2027 dann diese wenigen möglichen Standortregionen zu benennen.
4 bis 6 Regionen sollen es sein, die dann unter anderem mit Testbohrungen genau untersucht werden. Wenn die Geologen am Ende einen Endlagerstandort vorschlagen, ist die Sache allerdings noch längst nicht entschieden, ahnt die BGE-Chefin.
Aus meiner Sicht dürfen wir den Fehler nicht machen, dass wir meinen, nur weil ein Standort wissenschaftsbasiert und unpolitisch festgelegt wird, dass er deswegen akzeptiert wird. Ich glaube, dass wir sehr viel Arbeit noch haben, um auch die Akzeptanz zu fördern. Denn der beste Standort ist nichts wert, wenn er nicht akzeptiert wird.
Das deutsche Endlagersuchgesetz sieht deshalb zahlreiche öffentliche Beteiligungsmöglichkeiten vor und unter der Oberaufsicht des Umweltbundesministeriums die gegenseitige Kontrolle zweier Bundesbehörden, neben der BGE, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. All das braucht Zeit.
Selbst bei einem idealen Projektablauf muss damit gerechnet werden, dass das Verfahren erst im Jahr 2074 abgeschlossen werden kann.
Zu diesem ernüchternden Ergebnis kam im Juli 2024 eine Studie, die das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung in Auftrag gegeben hatte.
Auch in der Schweiz haben Geologen im ganzen Land nach dem bestmöglichen Standort für ein Endlager gesucht und sich 2022 für die grüne Wiese in der Nähe der deutschen Grenze entschieden. Jetzt werden ihre Unterlagen, es sind 30.000 Seiten, von den Behörden geprüft. 2029 soll dann, wahrscheinlich per Volksabstimmung, die endgültige Entscheidung fallen. Falls die Abstimmung positiv ausfällt, könnten zeitnah die Bauarbeiten für ein Endlager beginnen. Davon ist Deutschland weit entfernt, Iris Grafunder ist überzeugt, dass wir einiges von unserem kleinen Nachbarland lernen können.
Die Schweizer sind gnadenlos ehrlich bei der Art, wie sie Dinge kommunizieren. Sie überlegen sich nicht erst, oh, was könnte schlecht ankommen, das sage ich erst gar nicht. Und das ist auch mein Weg. Und bisher bin ich da gut gelaufen mit, weil die Menschen lieber eine unbequeme Wahrheit hören, als das Gefühl zu haben, hinters Licht geführt zu werden.
Zurück auf die grüne Wiese, unter der das Schweizer Endlager entstehen soll. Armin Pechstein hat den schweren Metalldeckel angehoben, darunter führt eine Stahltreppe hinab. Unten ist es eng, ein Computer surrt.
Hier sind wir im Bohrkeller vom Langzeitbeobachtungssystem. Was wir sehen, erstmal der Bohrkopf. Das Bohrloch geht bis 1100 Meter nach unten. Aus dem Bohrkopf kommen unterschiedliche Leitungen raus.
Sie messen den Wasserdruck in 1100 Metern Tiefe, dort, wo das geplante Endlager entstehen soll, und in den wasserführenden Schichten darüber und darunter, den sogenannten Aquiferen.
Der Druck im Opalinuston ist geringer als in den Aquiferen. Und da Wasser, wenn es fließt, halt immer vom höheren Druck zum niedrigeren Druck fließt, wäre der Fluss sozusagen in den Opalinuston gerichtet. Sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten. Das heißt, dass kein Wasser den Opalinuston verlassen kann.
Und damit auch keine radioaktiven Stoffe, die im Lauf der Jahrtausende austreten könnten. Genauso einen Ort wollen die Geologen auch in Deutschland bei der Endlagersuche finden. Wie das Gestein beschaffen ist, in dem die Schweiz ihr Endlager bauen will, zeigt sich im Bohrkernarchiv der NAGRA. In hohen Regalen lagern dort die Proben aus vielen Erkundungsbohrungen. Der Geologe Tim Vitor nimmt eine davon in die Hand.
So sieht dann dieser Opalinuston aus. Ja, einheitliches Grau. Man kann also fast keine Variation erkennen. Und wir sagen dann immer, Langeweile ist gut, Langeweile ist super für ein Tiefenlager, weil Langeweile bedeutet vorhersehbar, einheitlicher Aufbau, einheitliche Eigenschaften. Und das erleichtert natürlich kolossal auch die Beschreibung von den Prozessen, die um so ein Tiefenlager ablaufen.
Tim Vitor ist Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer NAGRA. Aber er stammt aus Deutschland und ist auch Mitglied im Endlagerausschuss der Deutschen Entsorgungskommission. Beide Länder haben sich für ein sehr ähnliches Verfahren bei der Endlagersuche entschieden. Der Standort soll nicht nur gut geeignet und sicher, sondern der bestmögliche im ganzen Land sein. Nur so könne man die betroffene Bevölkerung überzeugen, sagt er.
Man braucht ein technisch sauberes Verfahren, man braucht eine gute Auswahl. Denn nur so bekommt man den zweiten Teil zusammen und das ist tatsächlich eine Akzeptanz vor Ort. Und das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und das Standortauswahlverfahren in der Schweiz und auch in Deutschland zielen eben genau auf diese beiden Aspekte ab, auf ein wissenschaftlich oder wissenschaftsbasiertes Verfahren, was dann eben dazu führt, dass es auch eine lokale Akzeptanz gibt. Und in der Schweiz haben wir gezeigt, dass wir sehr weit kommen können damit.
Tatsächlich hat die Standortentscheidung für das Endlager in der Schweiz keinen großen Protest ausgelöst. Auch nicht in Stadel, der Gemeinde, unter der es entstehen soll. Die Sorgen der Anlieger betrafen nicht die Sicherheit, sondern einen weit weniger grundsätzlichen Aspekt, sagt Stadels Bürgermeister Dieter Schaltegger.
Nach der Bekanntgabe zum Standort für das Tiefenlager war natürlich innerhalb der Gemeinde ganz klar die ersten Themen die Abwertung von den Grundstückpreisen. Das war natürlich das große Thema, weil betreffend Sicherheit war, dass für uns eigentlich klar, Sicherheit steht an erster Stelle, drum bei diesem Entscheid war das nicht das Thema.
Inzwischen hat sich gezeigt, die Grundstückspreise haben bislang unter dem geplanten Endlager nicht gelitten. Und dass den umliegenden Gemeinden eine hohe dreistellige Millionensumme als Ausgleichszahlung winkt, hat die Gemüter zusätzlich beruhigt. Ganz anders ist die Stimmungslage bei den deutschen Nachbarn. Hier polarisiert das Atomthema noch immer. Von Hohentengen aus, dem nächstgelegenen Ort auf der deutschen Seite, ist der Schweizer Endlagerstandort gut zu sehen. Jürgen Wiener ist dort der Bürgermeister.
In der Bevölkerung ist es so, dass das schon Ängste ausgelöst hat. Man sorgt sich natürlich um die Umwelt, man sorgt sich ums Grundwasser, man sorgt sich um die Grundstückspreise, aber auch um das Thema Tourismus. Das sind alles Themen, was die Leute natürlich besorgt.
Als die Schweiz ihre Standortentscheidung publik gemacht hatte, gab es auf deutscher Seite turbulente Bürgerversammlungen. Ein Vorgeschmack auf das, was droht, wenn sich auch hierzulande ein Standort für den Endlagerbau abzeichnet. Allerdings ist den deutschen Nachbarn klar, dass sie an der Schweizer Entscheidung nichts ändern können.
Also wir wollen das tiefe Lager nicht und wir wollen auch kein Geld. Aber wenn natürlich das eine kommt, darf das andere nicht ausschließen. Also ich denke, mit Akzeptanz hat es noch nichts zu tun, eher Toleranz.
In der Schweiz sind noch 4 Atomkraftwerke in Betrieb, alle älter als 40 Jahre. Bis 2034 sollen sie eigentlich abgeschaltet werden. Derzeit wird allerdings über eine Verlängerung der Restlaufzeit diskutiert. Die Menge der radioaktiven Abfälle im Schweizer Zwischenlager wird sich also noch deutlich erhöhen. Anders in Deutschland. Hier ist das Atomzeitalter seit der Abschaltung der letzten 3 AKWs im April 2023 Geschichte. Für die hochradioaktiven Hinterlassenschaften gibt es exakte Zahlen. Mit 17.000 Tonnen und einem Volumen von 27.000 Kubikmetern würden sie ungefähr 10 olympische Schwimmbäder füllen. Das ist zwar weniger als 5% der Gesamtmenge an verstrahltem Material aus dem AKW-Betrieb, doch in diesem Material, das derzeit in Castor-Behältern aufbewahrt wird, stecken 99% der gesamten Radioaktivität. Die Frage, wo und wie sie bis zur Eröffnung eines Endlagers bleiben sollen, stand immer wieder im Mittelpunkt erbitterter Proteste.
Die Atomdeponie in Gornelen gehört stillgelegt.
Ein Ort spielte lange Zeit die Hauptrolle im Kampf um die Endlagerung: Gorleben. Die Bundesrepublik hatte sich 1977 auf den Salzstock im Wendland als Endlager festgelegt. Andere Salzstöcke galten zwar bereits damals als besser geeignet, für Gorleben sprach jedoch die Randlage direkt an der Grenze zur DDR. Bis 2012 investierte der Bund dort rund 2 Milliarden Euro in den Bau eines Bergwerks im unterirdischen Salzstock. Darüber war ein zentrales Zwischenlager für alle hochradioaktiven Abfälle aus Deutschland geplant. 113 Castor-Behälter wurden zwischen 1995 und 2011 tatsächlich nach Gorleben gebracht. Bis zu 20.000 Polizisten mussten ihnen den Weg durch Demonstrationen und Sitzblockaden freiboxen. Inzwischen ist der Salzstock als geologisch ungeeignet aus der Endlagersuche ausgeschieden. Die 8 Kilometer langen unterirdischen Stollen werden derzeit wieder zugeschüttet. Doch die Castor-Behälter stehen weiterhin im oberirdischen Zwischenlager.
Das ist die Schleuse.
Eine doppelt umzäunte Lagerhalle, 180 Meter lang, 20 Meter hoch, Baujahr 1983. Wer die Eingangsschleuse passiert, blickt gleich rechts in den Kontrollraum. Er sieht aus wie eine Kulisse aus der Serie Raumschiff Enterprise, die in den 1970er Jahren in Deutschland lief. An der Wand hängen 113 kleine Zettel. Jeder steht für einen Castor-Behälter. Daneben jeweils 3 Lämpchen. Grün, gelb, rot. Alle leuchten grün.
Das ist unser Behälterüberwachungssystem. Hier sehen Sie praktisch, dass jeder Behälter konstant überwacht wird. Also die Schutzziele sind klar definiert. Das ist der sichere Einschluss des radioaktiven Materials, die Abschirmung der Strahlung, die Wärmeabfuhr und die Unterbindung einer kritischen Reaktion.
Tristan Zielinski ist Sprecher der Bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung, BGZ, zuständig für den Standort Gorleben.
Es gab mal einen Druckschalter, der fehlerhaft gearbeitet hat. Der musste dann ausgetauscht werden. Aber in all den Jahren der Zwischenlagerung ist es noch nie vorgekommen, dass ein Primär- oder Sekundärdeckel undicht geworden ist, sodass das Schutzziel stets gewährleistet war.
Neben dem Kontrollraum führt eine Treppe hinauf zur Überwachungsplattform des Zwischenlagers. Rot, blau oder beige lackiert stehen die Castor-Behälter mit viel Abstand im hinteren Drittel der Halle. Anfassen verboten. Nicht so sehr wegen der 50 Grad heißen Außenseite, sondern wegen der radioaktiven Strahlung, die aus ihrem Inneren kommt. Der Betonboden des Zwischenlagers fällt zu den Seiten hin leicht ab. So sollen Kerosin oder Brandbeschleuniger nach einem Flugzeugabsturz oder Terrorangriff möglichst schnell durch Löcher in den Außenwänden abfließen und damit die Überhitzung der Kastoren in einem Großbrand verhindern. Tests haben gezeigt, dass die massiven Stahlbehälter 800 Grad eine halbe Stunde lang überstehen. Was danach passiert, weiß niemand. Und auch nicht, was die nuklearen Zerfallsprozesse im Inneren, ganz ohne äußere Katastrophe, über die Jahrzehnte angerichtet haben.
Man weiß ja nicht, wie sich Brennelemente sehr langfristig verhalten. In Deutschland ist noch kein Castor geöffnet worden. Und einfach einen Castor aufzumachen, wäre sicherlich nicht produktiv. Man müsste im Vorfeld schon schauen, was man denn genau wissen möchte und untersuchen möchte. Denn jedes Mal, wenn man an einem Castor arbeitet oder den sogar öffnen würde, dann setzt man sich ja dem Risiko einer Strahlenbelastung aus.
307 Stellplätze sind in der Halle noch frei. Und das soll auch so bleiben. Trotzdem sieht man das Zwischenlager im Wendland mit großer Sorge, sagt Wolfgang Ehmke, Urgestein der Anti-AKW-Bewegung und Sprecher der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg.
Unsere Haltung ist nicht, bringt das Zeug da weg, weil wir das niemandem auch zumuten wollen, dass dieser Müll jetzt nochmal verfrachtet würde an andere Standorte. Aber solange ein Endlager in Deutschland nicht gefunden ist, haben wir eher so die Haltung, dass wir sagen, wir drängen darauf, dass da neu gebaut wird. Wir wollen ja nicht, dass es bewegt wird, was dort steht, die 113 Behälter. Also geht nur eine Einhausung und das Bild eines Sarkophags wie in Tschernobyl ist genau das Richtige.
Anders als ursprünglich geplant, soll der gesamte hochradioaktive Atommüll bis zur Eröffnung eines Endlagers dort bleiben, wo er sich derzeit befindet. In Gorleben und 15 weiteren über ganz Deutschland verteilten Zwischenlagern. 14 davon auf dem Betriebsgelände der stillgelegten Atomkraftwerke, in denen der strahlende Abfall entstand. Von dort soll er nur noch ein einziges Mal transportiert werden, zur Einlagerung in ein künftiges Endlager. Doch dessen Eröffnung ist noch Jahrzehnte entfernt. Wer heute in der Nähe eines Zwischenlagers wohnt, wird wohl den Rest seines Lebens in direkter Nachbarschaft zu hochradioaktiven Abfällen verbringen.
Ja. Zum Beispiel in Bremerhaven. Keine 10 Kilometer vom 2011 abgeschalteten Atomkraftwerk Unterweser entfernt. Noch ragt die eiförmige Reaktorkuppel aus der flachen Landschaft. Doch im Inneren läuft der Rückbau seit 2018 auf vollen Touren. 2040 soll er abgeschlossen sein. Zurück bleibt dann das Zwischenlager für radioaktive Abfälle.
Guten Tag. Bitte Kleinteile einlegen. Fuß näher positionieren. 19, 18.
Der Zugang erinnert an ein Hochsicherheitsgefängnis. Mehrfache Kontrollen, Schleusen, schwere Türen. Dicke Betonquader versperren die Zufahrt zur Castor-Lagerhalle. Und das ist nicht die einzige Nachbesserung, die nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 auf das New Yorker World Trade Center vorgenommen wurde, erklärt Jonas Wingert, Sprecher der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung in Norddeutschland.
Alle unsere Zwischenlager sind in den letzten Jahren nachgerüstet worden, unter anderem mit einer zusätzlichen Schutzwand, einem neuen Durchfahrtsschutz und neuen Türen und ähnlichen Einrichtungen. Diese Nachrüstungsmaßnahmen und die Ausführung der Zwischenlager gewährleisten einen gewissen Schutz auch bei kriegerischen Maßnahmen. Letzten Endes ist es so, dass im Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung die Sicherung der Zwischenlager auch mit militärischer Unterstützung und mit Unterstützung der Polizeibehörden gewährleistet würde.
Alle Zwischenlager wurden für 40 Jahre genehmigt. Diese Genehmigungen laufen in den nächsten 20 Jahren aus. In Gorleben bereits 2034. Für die dann anstehende Neugenehmigung muss die Sicherheit nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik nachgewiesen und die Öffentlichkeit beteiligt werden. Klagen sind möglich und wahrscheinlich, denn
wie die Bedrohung in 30 Jahren aussieht, kann niemand vorhersagen, außer in 30 Jahren gibt's brutalere Mittel, um Zerstörungen anzurichten.
Auch Michael Seiler ist ein Urgestein im Großkonflikt um die deutsche Atomwirtschaft. Der Nuklearexperte war Leiter des Öko-Instituts und Vorsitzender der Regierungskommissionen für Reaktorsicherheit und Entsorgung. Hyperschallbomben, Drohnen, Terrorangriffe, das seien noch nicht die einzigen Gefahren für die Sicherheit des zwischengelagerten Atommülls.
Man wird nachprüfen, ob der Brennstoff immer noch intakt ist. wenn es negative Effekte gibt, kommen die vor allem nach vielen Jahren. Das heißt, ich kann jetzt nicht voraussehen, was passiert im Jahr 70, 80 oder 90 nach Einlagerung. Ich brauche für Extremwetterlagen, die die nächsten 100 Jahre auftreten, einen starken Schutz. Da gibt es Standorte, die relativ schlecht sind im Verhältnis.
Zum Beispiel das Zwischenlager am ehemaligen AKW Unterweser. Das Gelände grenzt direkt an den Deich. Dahinter lässt jede Flut der Nordsee den Pegel der Weser ansteigen. Stefan Tode ist der stellvertretende Leiter des Zwischenlagers.
Wir haben das 10.000-jährige Hochwasser hier angenommen mit den dahinterliegenden Berechnungen, wie hoch das Wasser steht. Und das steht auch in der Genehmigung von 2020, dass wir die Werte einhalten.
Falls bei einer extremen Sturmflut das Wasser trotzdem über den Deich spülen würde, gäbe es noch einen weiteren Schutz für die Castor-Behälter. Sie sind rundum von einer meterhohen Betonmauer umgeben. Michael Seiler ist skeptisch, ob das ausreicht.
Es kommt auf zwei Sachen an. Es kommt darauf an, wie groß die Wucht während der Überschwemmung ist. Also die Behälter sind ja schwer, also auch schwierig zu bewegen, aber eine Sturmflut ist auch nicht harmlos. Und die andere Frage ist, nach Fluten gibt es ja immer Auswaschungen. Wie auswaschungssicher sind die Fundamente, die Umgebung? Oder habe ich dann Kolke oder was auch immer? Also vom Grundsatz her wären mir Standorte lieber, wo ich über Sturmflut nicht diskutieren muss.
Viele Fragen dieser Art müssen bei der Neugenehmigung der Zwischenlager berücksichtigt werden. Es sei denn, die Lager werden einfach ohne Genehmigung weiterbetrieben. So wie in Jülich und Brunsbüttel. In Jülich ist die Genehmigung schon 2013 abgelaufen. In Brunsbüttel wurde sie 2015 vom Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz für rechtswidrig erklärt. Doch die beiden Castor-Zwischenlager werden einfach weiterbetrieben, denn ein Abtransport der radioaktiven Fracht ist praktisch unmöglich.
Wir haben Sie heute gemeinsam mit der bundeseigenen EGZ, der Gesellschaft für Zwischenlagerung, zu dieser Veranstaltung eingeladen.
Bürgerversammlung in Philippsburg, einer Kleinstadt nördlich von Karlsruhe. 40 Jahre lang haben die Philippsburger direkt neben einem Atomkraftwerk gelebt. 2020 wurde es abgeschaltet. Der Rückbau läuft, die beiden Kühltürme sind schon verschwunden. Doch die Anwohner wissen, die hochradioaktiven Hinterlassenschaften werden noch über Jahrzehnte in Philippsburg bleiben. Dazu haben sie Fragen.
Radioaktiver Müll wird auch nicht gespürt und nicht gerochen. Umso gefährlicher ist er aber, ne, wenn wir ehrlich sind. Ja, und ich frage mich, wie das sein kann, dass man so krampfhaft nach dem Endlager sucht, wo doch alles so sicher ist in den Castoren. Das frage ich mich. Das möchte ich heute Abend beantwortet bekommen.
Was nicht in Ordnung ist, dass man halt das Zwischenlager hier weiter betreibt. Für mich als in meinem Alter ist das ein Endlager. Ja, so sehe ich das.
In Philippsburg denken viele wie diese Rentner. Auch Bürgermeister Stefan Martus fühlt sich betrogen. Aus seiner Partei, der CDU, ist er unter Protest ausgetreten. Denn die Bundesregierung habe ihr ursprüngliches Versprechen beim Bau des Atomkraftwerks gebrochen.
Bei der Ansiedlung hat man gesagt, ihr werdet nie mit dem Thema Müll belastet sein. Ihr tragt die Risiken der Produktion. Ja. Das ist 2003 mit der Genehmigung über den Jordan gegangen.
2003 wurde das Zwischenlager genehmigt. Es belegt nun eine wertvolle Gewerbefläche direkt am Rhein. Über Jahrzehnte hatte die Gemeinde von üppig fließenden Gewerbesteuereinnahmen aus dem Betrieb des Atomkraftwerks profitiert. Seit der Abschaltung vor 5 Jahren ist das vorbei.
Und deshalb fordern wir auch eine Ausgleichszahlung für entgehende Gewinne aus der Gewerbesteuer. 1 Million pro Standort und 5.000 pro Castor.
Gute 1,5 Millionen Euro würden so jedes Jahr in Philippsburgs Stadtkasse fließen. Aus dem großen Topf der KENFO. So heißt der Fonds, den die Betreiber der ehemaligen Atomkraftwerke 2017 mit 24 Milliarden Euro für die Entsorgung ihrer Hinterlassenschaften gefüllt haben. Auch die anderen Gemeinden, auf deren Gebiet radioaktiver Müll zwischengelagert wird, würden sich gerne dort bedienen. Dabei ist heute schon klar, dass das Geld der KENFO für den jahrzehntelangen Weiterbetrieb der Zwischenlager, die Suche und den Bau eines Endlagers und dessen Betrieb bis zum sicheren Verschluss im 22. Jahrhundert nicht reichen wird. Der Umgang mit dem hochradioaktiven Abfall ist eine Generationenaufgabe. Und eines ist klar, zur Endlagerung gibt es keine Alternative. Alle Ideen, den Atommüll anders loszuwerden, haben sich längst zerschlagen.
Die Idee zum Beispiel, den Müll einfach auf den Mond zu schießen.
Das wäre noch viel teurer als der Bau und Betrieb eines Endlagers. Und ein Raketenfehlstart würde zu globaler Verseuchung der Atmosphäre führen.
Ein kilometertiefes Loch bohren und den Müll einfach reinschmeißen.
Das dachte man in den 1960er Jahren schon einmal und hat über 100.000 Fässer mit radioaktivem Inhalt im ehemaligen Salzbergwerk Asse versenkt. Weil es dort inzwischen zu Wassereinbrüchen kommt, muss der Müll jetzt wieder geborgen werden, mit Milliardenkosten.
Eine weitere Idee, die immer wieder auftaucht: Transmutation.
Dabei geht es um die Umwandlung hochradioaktiver in weniger radioaktive Substanzen durch Beschuss mit Protonen. Das meiste, was dabei entsteht, könnte als Brennstoff in neuen Atomreaktoren wiederverwendet werden. So die Idee. Klaus-Jürgen Röhlich widerspricht. Er leitet das Institut für Endlagersysteme an der TU Clausthal.
Ich bin seit über 30 Jahren im Geschäft. Seit dieser Zeit höre ich, wir haben diese Technologie in 30 Jahren. Das heißt, wir reden von einer Option, die technisch nicht zur Verfügung steht. Und Transmutation macht Endlagerung nicht überflüssig. Es verbleiben Abfälle. Das Gefährdungspotenzial ist gar nicht so viel geringer als das der abgebrannten Brennelemente. Das hängt damit zusammen, dass nicht unbedingt die schwierigen Radionuklide, sagen wir, transmutiert werden. Insofern, wir brauchen Endlager, das ist ganz klar.
Alle 36 Staaten, die Atomkraftwerke betreiben oder betrieben haben, suchen nach einem Endlager tief unter der Erde. Bisher ist aber nur in Finnland eines im Bau. Und neben der Schweiz haben sich nur Schweden und Frankreich für einen Standort entschieden. Die Endlager sollen den hochradioaktiven Abfall für 1 Million Jahre sicher von der Umwelt isolieren, ohne dass weitere Schutzmaßnahmen nötig werden. Denn darauf sei bei so langen Zeiträumen kein Verlass, sagt Klaus-Jürgen Röhlich.
Das wichtigste Argument pro Endlagerung ist die Instabilität gesellschaftlicher Strukturen. Solange wir Zwischenlager haben, dann können wir heute sagen, ja, die sind sicher. Und wenn wir morgen eine ökonomische Krise haben und übermorgen eine gesellschaftliche Krise und in 50 Jahren vielleicht, Gott behüte, einen Krieg, dann sind die eben nicht mehr sicher. Und das sieht bei einem Endlager anders aus.
Drei Gesteinsarten kommen grundsätzlich für ein sicheres Endlager in Frage. Granit, Ton und Salz. Jeder hat Vor- und Nachteile. Granit ist sehr fest, bildet aber Risse, in die Grundwasser eindringen kann. Ton ist so weich, dass er ausgetretene radioaktive Teilchen fest umschließt, löst sich nicht in Wasser, leitet aber Wärme schlecht ab. Salz ist ein guter Wärmeleiter und so fließend, dass es entstehende Risse eigenständig abdichtet, doch Salz ist wasserlöslich. In den meisten Ländern stehen nur ein oder zwei Gesteinsarten zur Auswahl. In Skandinavien zum Beispiel nur Granit, in der Schweiz nur Ton, denn die Alpen mit ihrem Granit heben sich noch und sind deshalb ungeeignet. In Deutschland gibt es alle drei Gesteine in guter Qualität. Wie ihre jeweiligen Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen werden können, muss sich am konkreten Beispiel erst noch zeigen, sagt Iris Grafunder, die Geschäftsführerin der Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE.
Ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland sehr gute Standorte haben und eigentlich so die Qual der Auswahl haben, sodass wir sicherlich mit den 5 Besten dann auch einen Standort hätten, den wir später als diesenjenigen benennen können mit der bestmöglichen Sicherheit.
Die Suche nach dem objektiv besten Standort. Nur Bayern schert immer wieder aus diesem Konsens aus. Kein anderes Bundesland hat mehr Atomstrom erzeugt. Doch schon im 2018 geschlossenen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern hieß es provozierend:
Wir sind überzeugt, dass Bayern kein geeigneter Standort für ein Atomendlager ist.
Die Formulierung findet sich auch im neuen bayerischen Koalitionsvertrag, ergänzt um den Satz:
Geologisch ungeeignete Regionen müssen vom Bund sofort ausgeschlossen werden.
Das ist eine komplette Provokation und das wird auch der Sache nicht gerecht. Diese gemeinsame Entscheidung, dass wir an der weißen Landkarte neu suchen, die müssen und die wollten alle mittragen. Und deshalb finde ich solche Aussagen von einzelnen Bundesländern nicht in Ordnung.
Im Koalitionsvertrag der neuen schwarz-roten Bundesregierung findet sich kein Wort zur deutschen Endlagersuche. Denn Politiker können damit nichts gewinnen. Kein Bundesland, kein Landkreis und keine Gemeinde möchte sich dem Großkonflikt aussetzen, der droht, sobald sich eine Standortentscheidung abzeichnet. Dabei hat sich die Lage mit dem Atomausstieg grundsätzlich verändert. War der Protest gegen Castortransporte und Endlagersuche zuvor in erster Linie ein Protest gegen den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, geht es jetzt darum, den Strahlenmüll, der ja nun einmal da ist, so gut wie möglich zu lagern. Das Schweizer Beispiel zeigt, dass das im breiten Konsens möglich ist. Auch die Bundesgesellschaft für die Endlagerung, die sich in Deutschland darum kümmert, verbreitet Zuversicht.
Wir räumen auf. Wir räumen hier auf. Wir bringen die radioaktiven Abfälle sicher unter die Erde. Und da bin ich auch überzeugt von, dass sie unter der Erde besser aufgehoben sind als in Zwischenlagern oberirdisch.
Doch selbst wenn die Geologen, wie geplant, bis 2030 einen bestmöglichen Standort für das Endlager vorschlagen, Behördenprüfungen, Beteiligungs- und Klageverfahren werden den Bau vermutlich um weitere Jahrzehnte verzögern. Es sei denn, die deutsche Politik findet die Kraft, das Problem nach Schweizer Vorbild doch noch im breiten Konsens schneller zu lösen.
Endlagersuche. Wohin mit dem Atommüll? Das war ein Feature von Dirk Asendorf. Es sprachen Eva Meckbach und Robert Frank. Regie Stefanie Lasay. Ton Christiane Neumann. Redaktion Gerhard Schröder. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.